Ja, ich starte eine neue Serie. Es ist bald Pfingsten, der Heilige Geist ist ausgegossen. Es gibt keinen besseren Moment, um über den Heiligen Geist und die Gaben des Geistes zu predigen, als einen solchen Moment wie jetzt. Oder anders gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, bemüht euch, so habe ich diese Serie überschrieben. Und ich habe mir gedacht, ja, was löst das wohl aus? Ich gehe mal einfach davon aus, dass die meisten von euch den Flyer gar nicht gesehen haben. Darum seid ihr hier da, weil sonst denkt ihr, habt ihr euch vielleicht gedacht, ja, jetzt muss ich mich auch noch am Sonntag in der Predigt abmühen, kann das sein? Eigentlich ist ja der Sonntag so mehr diese Zeit, oder ein bisschen hinhängen und genießen und ja, nicht so wie der Radfahrer, der da fast ein bisschen neidisch schaut, oder? Bemüht euch. Ja, wie passt das überhaupt zusammen? Es sind ja wie zwei total unterschiedliche Dinge. Da heißt es, der Geist weht, wo er will, und dann sagt der Paulus hier im Text, hier oben, bemüht euch um die Gaben des Geistes, und hier unten nochmals, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes. Ja, was jetzt? Ist es Geschenk, ist es Gabe oder ist es etwas, das man sich irgendwie erkrampfen, abmühen, erarbeiten muss? Ich habe auf dem Flyer immer so vier verschiedene Zugänge zum Text. Und der eine Zugang, der emotionale Zugang, ist der, der etwas in uns auslöst. Und ich weiß, dass vor allem auch ältere Christen gar nicht so gewohnt sind, darauf zu schauen, was mit ihnen passiert. Aber es passiert immer etwas in deinem Herzen, wenn Gott spricht. Oder überhaupt, wenn du lebst. Du reagierst immer auf äußere Einflüsse. Was löst dieser Text an Gefühlen und Gedanken aus? Das ist nicht eine Frage, wo ich jetzt gerade unmittelbar eine Antwort erwarte, sondern ich möchte dich bitten, dass du vielleicht den Flyer mit nach Hause nimmst und in einer ruhigen Minute, das darf auch auf dem WC sein, wenn das der einzige ruhige Moment ist in deinem Haus oder Ort, mal den Text nochmals durchliest und überlegst, was steht hier eigentlich und was macht das mit mir? Was macht das mit mir, wenn wir über Prophetie reden, wenn wir über Zungenrede reden? Was bewegt das in meinem Leben? Und ich habe schon da und dort an Menschen erlebt, die sind gleich zurückgeschreckt und haben gesagt, nein, wollen wir nicht. Und ich habe ganz früh in meinem Glaubensleben so Erfahrungen gemacht. Ich bin mit meiner Frau in eine Gemeinde gekommen und die haben uns dann irgendwann mal gesagt, ja, weißt du, wir hatten eine Spaltung. Darum sind so wenig junge Leute hier, weil die sind alle in eine andere Gemeinde, die haben eine neue Gemeinde gegründet, die haben geistlich etwas erlebt und es hat so geknallt. Und jetzt sprechen wir am liebsten gar nicht mehr über den Heiligen Geist, weil wir immer Angst haben, es knallt wieder. Ist das sinnvoll? Ich hatte vor einigen Jahren einen Auffahrunfall, das heißt, ich habe gebremst, kein Vortritt und hinter mir ist einer mit zu viel Alkohol im Blut in mich hinein. Alles, Auto Totalschaden, Rahmen verzogen, Nacken durchgeschüttelt, Brille irgendwo. Und ich habe einige Zeit gebraucht, immer wenn ich irgendwo hingefahren bin und gestoppt habe, habe ich in den Rückspiegel geschaut und gedacht, hoffentlich knallt es nicht wieder. Aber natürlich bin ich wieder Auto gefahren. Trotz dieser schwierigen Erfahrung, natürlich bin ich wieder aufgestanden und ich mache weiter. Schlechte Erfahrungen, die können wie ein Hindernis in unserem Leben sein. Aber wenn du dann dort stehen bleibst, dann hinderst du dich auch daran, eine gute Erfahrung zu machen. Ich möchte zuerst mit euch über ein paar Grundlagen reden, wenn es um Prophetie geht. Und das kann ich nicht ausführlich in drei Predigten machen und schon gar nicht in einem Drittel der ersten Predigt. Darum, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, dann schaut doch auf dem Flyer, dort hat es noch mehr Stellen, die hier die Unterschiede ein bisschen zeigen. Ich möchte auf einen sehr Offensichtlichen eingehen. Was ist der Unterschied zwischen alten und neutestamentlichen Propheten? Es gibt schon rein formell einen riesigen Unterschied. Und der erste Unterschied oder der eine Unterschied, den ich heute herausstreichen möchte, ist folgender. Im Alten Testament gibt es die sogenannten Prophetenformel. Die Prophetenformel ist ein Einleitungswort und wenn ein Prophet das sagt, dann wird deutlich, hier spricht der Herr. So spricht der Herr, das ist die Prophetenformel. Und dann kommt mehr oder weniger ungefiltert Gottes Wort. So spricht der Herr. Und dann gibt es nicht irgendwie ein Deuten oder ein Fragen oder ein kannst du mir das noch auslegen oder könnte man es nicht auch anders sehen oder lass uns mal schnell zusammen einen runden Tisch machen und darüber diskutieren, wie man Gottes Wort jetzt auch noch umsetzen könnte, sondern es kommt so fadengerade ins Leben hinein, dass die Menschen entweder sich zornig abwenden oder umkehren oder einfach auch das tun, was Gott sagt. Es ist auch völlig klar, wenn zum Beispiel einer der großen Propheten im Alten Testament, wie Jesaja oder Ezekiel, wenn die das so sagen, dann ist völlig klar, es ist nicht ihre Meinung, es sind nicht ihre Gedanken, sondern sie sind eigentlich Sprache über Gottes. Das Witzige dabei ist, dass sie trotzdem alle Schläge abkriegen, die Leute, also sie kriegen trotzdem das Fett weg, oder? Eigentlich sagen sie nur Gottes Wort und alle wissen, es ist Gottes Wort, aber wenn man es nicht hören will, dann fällt es trotzdem auf den Propheten zurück und er leidet. Er leidet so in diesem Wort, das es Propheten gegeben hat, die haben gesagt, ich habe gar keine Lust mehr, Prophet zu sein. Obwohl sie nichts anderes tun, als Sprachrohr zu sein. Im Neuen Testament gibt es diese Formel, eigentlich nicht. Ich sage mal, bin ein bisschen vorsichtig. Es gibt eher dieses Wort durch den Geist, sagt der Prophet das und das. Oder der Heilige Geist sagt diesem Menschen das und das. Es ist immer bezogen auf den Geist Gottes und nicht so unmittelbar. Und darum macht man das auch eher heute so, dass man sagt, ja, ich habe einen Eindruck oder ich habe eine Vision oder ich habe eine Sicht oder ich habe von Gott etwas gehört und es bleibt, ich sage es mal vorsichtig auch, es bleibt ein bisschen schwebender. Es muss immer auch persönlich angenommen und umgesetzt werden. Und es ist nicht so, dass neutestamentliche Propheten in der gleichen Art und Weise Gottes Wort gesagt haben wie die alttestamentlichen Personen. Wenn ihr mal überlegt, wer im Neuen Testament geschrieben hat, was sind das für Menschen? Was für Niederschriften von welchen Menschen haben die im Neuen Testament? Apostel? Und den Paulus, oder die unzeitige Geburt, oder wie sagt er über sich selber, so ähnlich. Also dieses autoritative Sprechen, das ist Gottes Wort und das ist maßgebend, das stand im Neuen Testament den Aposteln zu. Propheten hatten offensichtlich eine andere Aufgabe. Einfach das mal so ein bisschen zur Klärung. Ich habe versucht, das so ein bisschen wie mal zusammenzufassen oder ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Propheten im Neuen Testament sagen durch den Heiligen Geist Gottes Wort in die jeweilige Situation hinein. Und wir werden dann in der letzten Predigt genau zwei Prophetien aus dem Neuen Testament auch anschauen, um zu sehen, was das konkret bedeutet hat. Propheten sagen Gottes Wort in die Situation hinein. Das heißt, es hat etwas Offenbarmachendes, etwas Beleuchtendes, etwas Sichtbares. Und wenn ich darüber nachdenke, muss ich sagen, hey, das brauche ich unbedingt. Ich brauche unbedingt, dass immer wieder dieses Wort Gottes, das uralt ist und wahrhaftig und klar und festgeschrieben steht, aktualisiert wird in unsere Zeit hinein. Deutlich wird, was das jetzt konkret bedeutet. Ich brauche konkrete Wegführung, Wegweisung Gottes, was in der jeweiligen Situation dran ist. Hoffentlich spürt ihr es, wir kommen ohne den Heiligen Geist nicht aus. Und ich weiß, dass es natürlich in der Christenheit, in der Vielfältigkeit der Christenheit auch Leute gibt, die sagen, ja, die Gaben des Geistes, das ist alles passé, das hat sich abgeschlossen, die Bibel ist vollendet, wir brauchen keinen Geist mehr. Es wird nicht gerade so gesagt, Gesundheit. Es wird nicht gerade so gesagt, aber es kommt dann doch so rüber. Wir brauchen die Gaben des Geistes nicht mehr. Wir haben ja das Wort. Und ich muss euch einfach sagen, Paulus sagt was anderes. Paulus sagt, bemüht euch. Und jetzt mal eine spitze Frage an euch. Wie sehr bemüht ihr euch eigentlich um die Gaben des Geistes? Einfach so ist das so. Da bei euch morgens aufstehen, Herr, schenk mir mehr Geist in mein Leben. Gabe der Prophetie, Herr, schenk mir die Gabe der Heilung, des Glaubens, des Dienens. Wie sieht das aus bei uns? Einfach so rhetorisch, ihr müsst keine Antwort geben, ist ja doch, außer der Geist Gottes komme gleich über euch und dann dürft ihr natürlich was sagen. Oder könnt ihr natürlich eure Buße tun, oder so wie das auch steht im Text. Aber könnt ihr es verstehen? Es ist für uns manchmal ein bisschen so, brauchen wir es nicht? Natürlich brauchen wir es. Natürlich brauchen wir den Geist Gottes. Sonst hätte Gott sich ja Pfingsten sparen können. Sind wir mal ehrlich. Dann hätte er auch sagen können, ach, Jesus ist auferstanden und alles ist gut. Sünden vergeben, neues Leben, alles paletti, schaut selber weiter. Aber das ist nicht sein Plan. Sondern er sagt, ich komme zu euch, ich bin nahe an eurer Seite, ich bin in euch, weil ich in euch und durch euch in diese Welt hineinwirken will. Und das macht der Heilige Geist. Wir können unser menschliches Tun in diese Welt hineinbringen. Das ist manchmal schon ganz schön viel. Aber wirklich etwas bewirken, das einen geistlichen Horizont hat oder etwas in der Ewigkeit von Bedeutung ist, das schafft Gottes Geist durch und in uns. Amen. Gut. Ich war wieder in Spanien in der Gemeinde und der Pastor dort, der motiviert mich immer. Der sagt so alle 5 Minuten Amen und dann sagt die ganze Gemeinde Amen. Da dachte ich, ach, das ist schon eine schöne Sache. Aber ihr macht es selbstständig, das ist noch viel besser, oder? Das ist dann nicht so provoziert. Ja, bemühen. Ja, steht doch mal auf. Steht doch mal auf. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, müsst aufpassen, dass ihr euren Kopf nicht anschlägt jetzt. Aber versucht doch mal mit euren Fingerspitzen den Boden zu berühren. Ich sehe, da gibt es Potenzial. Ja, oben auf der Empore bitte aufpassen, nicht über die Empore fallen. Ne? Ich glaube, könnt wieder Platz nehmen. Da gibt es Potenzial. Spürt ihr es? Und ich sage euch etwas ganz Einfaches. Man kann die Beweglichkeit verbessern in 4 Wochen. Also, ich habe es jetzt... Katharina und ich, wir haben unser tägliches Dehnungsprogramm, weil wenn man älter wird, muss man zu sich schauen. Ich habe nicht so angefangen wie Sie hier, das ist ja auch gekünstelt. Und ich bin fast schon so weit wie hier, wenn es gut läuft. Heute Morgen habe ich nicht gedehnt, weil am Sonntag ist immer ein bisschen knapp alles. Aber was jetzt wirklich wichtig ist, wenn ihr einfach auf dem Stuhl sitzt, und dort denkt, in 4 Wochen ist alles besser, dann sage ich euch, das funktioniert nicht. Amen. Es funktioniert nur, wenn wir uns investieren und Zeit dafür nehmen. Und manchmal wird, wenn es um geistliche Dinge geht, so ein Graben gemacht, oder? Es muss alles der Herr machen. Nein, wir müssen machen. Ja, wenn wir es machen, dann ist es nicht der Herr. Gottes Geist ist in euch und wenn ihr im Geist Gottes wirkt, dann kommt genau das zusammen. Unser Mühen und Gottes Wirken kommt zusammen in Einheit. Miteinander. Von nichts kommt nichts. Und das ist geistlich auch so. Man kann auch den Glauben in Anführungs- und Schlusszeichen ein Stück weit trainieren. Man kann auch im Glauben die sogenannten Glaubensübungen machen und man wächst. Und man kann die Glaubensübungen auch machen und es ist nur ein formelles Abarbeiten und es passiert nichts in einem Leben. Letztendlich ist nicht entscheidend, ob man sich bemüht oder nicht, sondern entscheidend ist, in welcher Haltung man es tut. Und darum möchte ich euch aufrufen, probiert's einfach mal. Nehmt euch einfach mal Zeit, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, und werdet vor Gott stille und hebt eure Hände zum Himmel und sagt, Herr, ich möchte, dass du mich mit deinem Geist mehr erfüllst und ich möchte gerne die Gaben empfangen, die du für mich bereit hast. Und dann merkt ihr vielleicht, ja, aber ich möchte nicht alles, habe ich auch mal gehabt. Gott hat mir eine Gabe gegeben, ich habe gesagt, will ich nicht. Und dann hat er mir sie so ins Gesicht gedrängt, nein, auf mein Leben draufgedrückt, dass ich gesagt, dann nehme ich sie halt, aber ich möchte auch noch anderes. Bemühen heißt, sich ausstrecken zum Herrn. Bemühen heißt nicht, einfach Hände in den Schoß legen und denken, kommt schon alles, wie es kommen muss, sondern sagen, Herr, ich möchte mehr von dir. Ich möchte mehr von dir sehen. Ich möchte mehr von dir empfangen. Ich möchte das, was der Apostel Paulus hier sagt, dass man sich bemühen soll um die Geistesgaben. Ich möchte das tun. Und wenn du sagst, Prophetie ist die Gabe, die wir am meisten brauchen, das sagt dir der Paulus, dann will ich diese Gabe. Und wenn du dann die Gabe des Dienens hast und ein bisschen frustriert bist, dann denke daran, es braucht auch Leute, die dienen. Und letztendlich sind die Leute, die dienen, die Menschen, die die Gemeinde zusammenhalten, die das Starke, den Leim, den Kitt in der Gemeinde bewirken. Ich habe vorher einen Grund gesagt, warum wir manchmal Gottes Geist nicht wollen. Es kann diese Angst sein. Es kann diese Angst sein, ja, was passiert dann? Vielleicht habt ihr es mitbekommen, Peter hat es kurz angesprochen, oder? Wenn der Geist Gottes kommt, dann passieren manchmal Dinge, die sehr seltsam sind für uns. Und wenn es tatsächlich so ist, dass der Geist Gottes anfängt, unter uns zu überführen, dann ist es im Fall nicht wirklich peinlich, sondern du wirst merken, wie befreiend das ist, wenn Gottes Geist dich in die Buße leitet. Denn es wird nicht ein Druck sein, nicht so, du musst jetzt dir mal Mühe geben oder du musst das jetzt anders machen, sondern es wird so sein, dass du richtig gehend merkst, ich kann was loswerden, ich kann befreit werden. Leute, das ist doch das, was wir brauchen. Freiheit im Glauben. Nicht dieses krampfartige, ich muss es richtig machen, sondern dieses ich werde vom Geist Gottes getrieben. Wir sind, Katharina und ich, wir sind im Ebro-Delta. Ebro ist einer der größten Flüsse in Spanien. Wir sind im Ebro-Delta herumgefahren, alles flach dort, voller Reisfelder. Und wir hatten ein bisschen eine schwierige Kommunikation. Sie hat gedacht, ich will unbedingt einen Ort erreichen. Und ich habe gedacht, ach, dieser Gegenwind, der gurkt mich so an. Und ich habe etwa zwei- oder dreimal gefragt, sollen wir nicht umkehren? Denn es hat uns wirklich vom Gegenwind fast ab dem Velo heruntergeblasen. Kathrin hat das so ausgedrückt, wir sind einen Meter gefahren und 80 Zentimeter zurückgedrängt worden. Ich fühlte mich wie ein Rennfahrer im Giro d'Italia. Einfach, ich habe ja ein E-Bike, oder? Also es ist wirklich ein unsäglicher Krampf. Also wie wenn man einen Bergpass hinauffährt, aber es ist flach. Und ich habe schon gewusst, wenn wir dann umkehren, dann. Und dann sind wir so hochgefahren, Gegenwind, dann seitwärts und dann hat es immer so gemacht, whoop, whoop, und wieder Gegensteuer geben. Und da war das Reisfeld, da habe ich gedacht, hoffentlich bläst uns nicht ins Reisfeld. Dann sind wir zurückgefahren. Wir haben null Energie gebraucht, um zurückzufahren, weil wir den Wind im Rücken hatten. Wenn der Geist Gottes im Leben anfängt zu wirken, dann hast du den Wind im Rücken. Und es treibt dich dorthin, wo Gott dich haben will. Und du merkst plötzlich, es ist alles so furchtbar einfach. Und wenn wir darum sagen, hey, ich will das nicht, dann berauben wir uns einer Freude, die Gott uns geben will und eines Dienstes, den Gott uns geben will. Das mit dem Prüfen sage ich alles nächstes Mal. Wozu, der dritte Punkt, wozu sollen wir uns bemühen? Ich habe hier die wichtigen Punkte immer kurz markiert. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wenn du jemals erlebt hast, wie du ein Wort der Ermahnung, der Ermutigung, der Tröstung, jemandem, der Erbauung jemandem weitergeben konntest und er Jahre später noch gesagt hat, du hast mir das damals gesagt und es hat mein Leben verändert, dann weißt du, von was er hier spricht. Das ist so was Großartiges, weil du plötzlich merkst, ich bin Teil vom Reich Gottes. Ich kann in Gottes Auftrag anderen Menschen dienen und helfen. Und es ist viel besser, als wenn man bedient wird. Viel, viel besser. Weil es so das Gefühl ist, Gott wirkt durch mich. Ich weiß noch, als ich das erste Mal einen Segnungsgottesdienst gemacht habe, in Hinwil, eine Gemeinde, die auch jetzt charismatisch nicht so im roten Bereich gedreht hat, eher ein bisschen trocken war, haben wir zu zweit, zu dritt gebetet und ich habe nachher meine Hände angeschaut und ich habe ja unglaubliche Watschenhände, oder? Also Patschhand, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Patschhand, einfach wie Bratpfanne, große Handfläche, ich kann gut Ohrfeigen geben, große Hand, da haben Watschenhände. Ich habe große Handfänger und so Stummelfingerchen. Da habe ich gedacht, durch solche Hände segne Gott Menschen. Das ist unglaublich. Durch solche Hände, durch diese Hand, die sehr Mitleidenschaft gezogen wurde, weil man Heizkessel draufgefallen ist, durch solche kaputten Hände segnet Gott Menschen. Das sind heilige Momente, wenn sowas passiert. Das sind heilige Momente, wenn du ein Wort der Ermahnung oder der Tröstung sagen kannst. Nicht, weil du der bist, der alles weiß, sondern weil du spürst, Gott redet durch dich. Wozu? Damit die Gemeinde erbaut wird. Es gibt ganz viele Bücher über Gemeindebau. Ich weiß gar nicht, ob es eines gibt, in dem das vorkommt, dass wir die Gabe der Prophetie brauchen, um die Gemeinde zu erbauen. Es sind so wie Baukasten, oder? Baukastenbücher. Mach das, mach das, mach das und dann wächst die Gemeinde. Minimumfaktor ausgleichen, Maximumfaktor stärken und dann läuft's und dann geht die Post ab. Und es ist viel einfacher. Wir müssen einfach Gott dran lassen. An unser Leben, an unser Gemeindeleben, an unser Dasein in dieser Welt. Gemeinde bauen. Und dann, wenn man sich das ein bisschen verinnerlicht oder klar wird, dann spürt man auch, es gibt Dinge, die wird Gott uns nicht sagen in einem prophetischen Wort. Meine erste schräge Erfahrung mit jemandem, der geistgeleitet war oder meinte, er sei es, da war ich, weiß auch nicht, 2 Jahre Christ oder so, anderthalb. Und ein gestandener Mann, ich habe ihn so gekannt von Gebetszeiten her, wir haben ihn getroffen und er hat gesagt, er habe sich jetzt von seiner Frau getrennt. Und da war ich erschüttert, oder? Als junger Christ habe ich gedacht, das kann es gar nicht geben. Und dann hat er gesagt, ja, Gottes Geist hat mir gezeigt, dass ich eine andere Frau nehmen soll. Und ich hatte echt wenig Ahnung von allem, als ich dachte damals als junger Christ, ich habe viel Ahnung, aber ich hatte wirklich wenig Ahnung und irgendwie habe ich gespürt, das kann nicht sein. Das zerstört, das baut nicht auf. Da geht etwas kaputt. Und das ist nicht das, was Gott will. Und es gibt so manchmal so Marker, oder wenn Leute ganz seltsame Dinge sagen, kann man einfach mal überlegen, baut das auf? Hilft das weiter? Stärkt uns das als Gemeinschaft? Bringt uns das vorwärts? Oder nicht? Jetzt die Stelle. Ach, die ist so krass. Ich wünsche mir es und ehrlich gesagt, auch ich habe ein bisschen Respekt davon. Komm, wir lesen sie nochmals. Wenn aber alle prophetisch redeten, ihr merkt, ist Konjunktiv, wenn aber alle prophetisch redeten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger hinein, der würde von allen überführt und von allen gerichtet. Was in seinem Herzen verborgen ist, würde offenbar und so würde er niederfallen auf sein Angesicht. Der Heilige Geist, prophetisches Wort kann evangelistische Rede sein, kann evangelistisch kraftvoll wirken und viel besser, als wenn wir zu unserem Nachbarn gehen und sagen, du, ich habe gesehen, du machst immer das so und so, so in der Corona-Zeit, oder, wo die Leute aufeinander geschaut haben, ach, das sind jetzt aber 6 Leute im Grillfest und es dürfen nur 5 sein. Die Welt geht gerade unter. Und dann geht man hin und sagt, das geht aber so nicht und ruft die Polizei an und sagt, das geht so nicht. Oder ich weiß die Zahlen nicht mehr genau, ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall, wenn der Geist anfängt zu überführen, dann passiert im Herzen etwas. Dann ist es nicht von außen und du wirst drüber gedrängt, sondern dann willst du plötzlich das Gute, weil du das Gute als Gutes erkennst und das Böse als Böse erkennst. Das wirkt der Geist Gottes. Und für mich der Höhepunkt, und alle werden bekennen, dass Gott wahrhaftig unter euch ist. Liebe Freunde, wenn Gott unter uns ist, was ist nicht alles möglich? Wir kommen in den Gottesdienst und denken vielleicht, ja, ich erfülle meine Pflicht. Oder wir denken es nicht, aber irgendwie ist es vielleicht zur Pflicht geworden über all diese Jahre. Wir kommen in den Gottesdienst und überlegen, ja, mal schauen, wer heute Lobpreis hat. Ja, Hans-Peter macht eher ein bisschen die fetzigen Lieder. Andreas macht eher ein bisschen die gehobenen Lieder und andere macht so diese Happy-Lieder. Nein, diese modernen Worship-Songs am liebsten. Und dann denkt ihr, ja, es ist heute wohl nicht so mein Lobpreis. Vielleicht kommt ihr auch und denkt dann, ach, und es ist zu heiß und es ist zu kalt und die Stühle sind zu hart und die Luft ist zu schlecht. Und das Kaffee, ja, das Kaffee könnte man auch noch verbessern. Und nein, es geht darum, dass Gott unter uns ist. Wenn Gott unter uns ist, was kann er nicht alles tun? Er kann in dein Herz hineinschauen und dein Herz heilen. Wenn Gott unter uns ist, dann kann er plötzlich auch mal den Finger auf eine Wunde legen und sagen, hey, willst du das nicht mal verarzten lassen? Möchtest du nicht mal, dass das ändert in deinem Leben? Wenn Gott unter uns ist, dann kann er plötzlich uns tragen in den Situationen, wo wir merken, uns geht die Kraft sowas von aus. Wenn Gott unter uns ist, dann tröstet er uns so, wie eine Mutter sein Kind tröstet, das er liebt. Wenn Gott unter uns ist, dann wird er uns seine Liebe offenbaren und seine Güte. Möchten wir, oder? Was bringt's? Oder vielleicht, was bringt's mir? Es bringt dir, dass du zuerst lernst, von dir wegzuschauen. Es geht nicht um dich. Es sind Dienstgaben. Dienstgaben haben nicht mit Dienstag zu tun, sondern es geht, obwohl das eigentlich noch ein schöner Tag ist, können wir eigentlich den Dienstag zum Dienstag machen. Aber lass mir das. Dienstgaben bedeutet, sie sind da, um anderen zu dienen. Das heißt, du nimmst was und gibst es weg. Das ist Dienen. Dienstgaben sind nicht, ich empfange, ich kriege, ich bekomme, sondern Dienstgaben heißt, ich gebe. Und der Segen des Gebens ist das, was Gott vielleicht am deutlichsten ausmacht. Gott gibt. Gott gibt uns eine Welt, in der wir leben können. Gott gibt uns Wasser, das wir trinken können. Gott gibt uns Luft, das wir atmen können. Gott gibt uns seinen Sohn, den er unsäglich liebt, damit wir leben können. Gott ist ein Gott des Gebens und das ist sein Glück. Und wenn wir etwas von diesem Glück haben wollen, dann müssen wir genau in diese Spur gehen, in diese Spur des Dienens. Es stärkt die Gemeinde, ich habe es schon gesagt, es hat eine evangelistische Kraft. Ich komme zum Schluss. Als wir am Dienstag zusammen waren im Bibelgespräch und ich das wieder ein bisschen vorbereitet habe, vorher ist mir das so stark aufgefallen. Im Korintherbrief fängt im Kapitel 12 an die Frage, wie geht man mit den Geistesgaben um? Und es geht weiter jetzt in dem Kapitel, in dem wir heute sind, im Kapitel 14. Und jetzt frage ich euch, was steht im Kapitel 13? Es steht die Liebe. Das sogenannte Hohenlied der Liebe. Zwischen Gaben und Gaben in der Mitte, also wenn man es jetzt mal so nimmt, oder Brötchen, Brötchen, Fleisch. Und wir haben einen Hamburger. In der Mitte steht die Liebe und wir können unsere Motive immer anhand dieses 1. Korinther 13 Rasters mal einfach durchgehen und prüfen. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe eifert nicht. Und so weiter und so fort. Und du kannst schauen, um was geht es mir wirklich? Geht es darum, mich zu profilieren, etwas darzustellen, jemand zu sein? Oder bin ich jemand, der in Gottes Spur geht? Christus, der das Recht hatte, königlich zu sein, König zu sein, erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam und wurde der Niedrigste und der Verachtetste überhaupt. Er diente und er hatte den größten Gewinn dadurch. Bitte um die Gabe der Prophetie. Ja, einfach mal beten. Ich weiß nicht, ob Gott dich erhört. Ich weiß, dass nicht alle, die hier sitzen heute, die Gabe der Prophetie erhalten werden. Weil der Paulus ja das im Konjunktiv, also in Möglichkeitsform schreibt. Es wird nicht sein, dass alle Propheten sind, aber ich denke, ein paar können wir schon gebrauchen. Und dann habe ich gemerkt, und das ist jetzt nicht so unmittelbar aus dem Wort Gottes heraus, sondern einfach aus der Erfahrung, ich denke, es ist gut, wenn man es in einer kleinen Gruppe einübt. In einer kleinen Gruppe, zum Beispiel in einer kleinen Gruppe, einfach mal am Ende eine Zeit der Stille nehmen und fragen, Herr, was möchtest du uns heute sagen? Und dann kann Verschiedenes passieren. Jemand, der es nie gedacht hätte, hat plötzlich eine Vision und weil er alle anderen kennt und sie ihnen vertraut, getraut er sich auch, das zu sagen. Oder es kann auch sein, dass der immer redet, auch der Eindruck hat, ich muss jetzt schnell was sagen, oder? Weil ich bin ja der immer redet. Und dann sagen die anderen, nein, ich glaube, das ist nicht das, was Gott will. Das kann man im kleinen Kreis machen, oder? Wenn man in einem großen Kreis aufsteht und einen Käse erzählt und man dann zurechtgewiesen wird, dann ist es blöd. Für alle Beteiligten. Einfach blöd. Und darum ist es gut, wenn man es im Kleinen einübt, im kleinen Rahmen. Denn die Gabe der Prophetie ist eine Gabe, in der man die Früchte der Menschen prüfen bzw. kennen muss. Das heißt, es muss eine enge Nähe da sein, eine Beziehung da sein. Ja, wir werden am Dienstagabend das auch ausprobieren, werden eine Zeit des Lobpreis haben und eine Zeit der Fürbitte auch für ein Anliegen, das ich später noch erwähnen werde. Und wir werden auch eine Zeit der Stille haben, in der wir einfach auf den Herrn hören und schauen, ob er uns was zu sagen hat. Ihr wisst, wir sind ja vielleicht so 20 Leute, vielleicht nächsten Dienstag ein bisschen weniger, weil so viel läuft an diesem Dienstag. In diesem kleinen Kreis wollen wir das einüben. Ich habe zu allen drei Predigten mache ich ein ausführliches Material auch für Kleingruppen. Ich sage das, weil ich überzeugt bin, dass wir das wirklich in den Kleingruppen einüben müssten. Ich habe immer wieder Leute kennengelernt, die haben gesagt, ja, weißt du, in diesen Pfingstgemeinden und diesen charismatischen Gemeinden, da hat er so viele Propheten und die sagen immer alles und es ist so toll und so cool und so gut. ich will auch mal was sagen. Und ich, schon als ich studiert habe auf Kishona, gingen wir manchmal in die Gemeinde für Urchristentum. Ich glaube, sie heißt jetzt Bewegung Plus. Und war auch so ein bisschen eine Pfingstgemeinde, war eine wunderbare Erfahrung für uns. So gegen das Staubtrockene. Und da ist mir was aufgefallen. Ich beobachte dann immer, was so abläuft. Da ist mir aufgefallen, wenn die Leute aufstehen, um etwas Prophetisches zu sagen, dann stehen sie auf und gehen nach vorne. Und vorne sitzt der Pastor oder die Ältesten. Und dann sagt der Mann oder die Frau dem Pastor oder dem Ältesten, der zuständig ist, seine Prophetie. Und der entscheidet, ob er sie öffentlich sagen darf oder nicht. Und wenn man in einer großen Gemeinde ist und weit hinten sitzt, kriegt man das gar nicht mit. Aber wenn man so ein bisschen mal achtet, die Pfingst- oder charismatischen Gemeinden sind oftmals viel straffer organisiert, als man denkt. Das läuft nicht so spontan, wie man manchmal den Eindruck hat, sondern das wird sehr heftig auch geprüft. Und zwar nicht geprüft, ob die Prophetie richtig oder falsch ist, sondern wird zuerst mal geprüft, ist sie etwas, das öffentlich gesagt werden muss? Oder ist es eine persönliche Prophetie oder ist es eine Prophetie für einen kleinen Kreis? Und darum nochmals, also ich denke, es ist gut, wenn man es in einer Kleingruppe einübt. Ihr könnt auf der Homepage das Material dazu runterladen. Es ist so wie der Flyer aufgebaut, einfach noch viel mehr. Ich habe das mal entwickelt, weil mir immer Kleingruppenleiter gesagt haben, ich habe keine Zeit vorzubereiten. Dann habe ich gesagt, komm, ich mache dir Material, da kannst du eine Stunde arbeiten, dann bist du vorbereitet und hast was, wo du als Grundlage brauchen kannst. Das war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. Nein, nächsten Sonntag geht es weiter mit einem Text aus Korintherbrief. Und ich möchte euch bitten, dass ihr aufsteht für ein Gebet. Und die klassische Haltung eines Kishona Viva Christen, Zieltal Kirchenchristen, ist diese Haltung. Diese Haltung, vielleicht auch diese Haltung, je nachdem, oder? Nein, es ist im Appenzellerland, diese Haltung. Jetzt, wenn ihr euch das mal überlegt, oder? Das ist eine sehr gute Haltung, um zum Ausdruck zu bringen, dass man sehr demütig ist, nichts selber machen kann und auch nichts empfangen möchte. Ja, weil die Hände nicht offen sind. Wie könnte man hinstehen, um auszudrücken, dass man was empfangen möchte? Ja, ich weiß, es gibt Leute, die können die Arme nicht heben, weil sie einen Schulterdefekt haben. Und es gibt andere, die wollen nicht und ich will euch überhaupt nicht manipulieren. Ihr dürft auch einfach wieder hinsetzen und sagen, gebt mir alles irgendwo vorbei. Der Pastor kann sagen, was er will. Ich bete so, wie ich will. Ich möchte alle anderen, die eine innere Offenheit dazu haben, bitten, dass sie ihre Hände erheben und wir beten zusammen. Und wenn es geht, ist ein bisschen anstrengend, haltet sie doch noch hoch beim nächsten Lied. Die Band kann schon fangen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns Gaben des Geistes gibst. Und wir bitten, dass du uns noch mehr gibst von deinem Heiligen Geist und noch mehr gibst von dieser Gabe auch der Prophetie, dass du deinen Geist ausgießest in unsere Herzen. Herr, wir stehen offen vor dir in der Erwartung, dass du einen Bittenden nicht abweist, dass du jemand, der anklopft, nicht die Tür vor der Nase zuschlägst. Wir erwarten, dass du gibst, wie du sagst. Wer zu wenig hat Weisheit, der soll bitten. Wer zu wenig hat, der soll bitten. Vater, wir bitten um deinen Geist. Wir bitten um die Kraft, die aus der Höhe kommt und unserem Leben Rückenwind gibt. Amen.